Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Kollege Florian Gröger hat mich aufgefordert, endlich anzufangen. Ich glaube, er will Feierabend machen. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt und euch Zeit genommen habt. Nicht so wie Kollege Florian Gröger, der gerne nach Hause will. Zur 136. Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Heute hat der BVB sein letztes Spiel in dieser grandiosen Hinrunde absolviert. 42 Punkte sind es, glaube ich, geworden. Es dürfen Korrekturen reingeworfen werden, verbal. Mal
kurz nach.
Ja, aber ich glaube, so ist es. Die beste Hinrunde, nämlich 2011, waren, glaube ich, 43 Zähler. Jedenfalls hat der BVB 2:1 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach. Und bei mir sitzen Florian Gröger und Dirk Krampe, der auch noch fleißig in die Tasten haut. Also ihr merkt, hier wird noch gearbeitet. Trotzdem schon mal die erste Frage. Flo, war das ein verdienter Sieg deiner Meinung nach?
Dirk guckt schon so ganz skeptisch. Was ist los, Dirk?
Ich bin gespannt, was du darauf jetzt sagst.
Und das kurz nach Mitternacht, 0:01. Also, sind Weihnachten schon wieder näher. Nö, ich fand schon, also war auf jeden Fall verdient. War eine gute Reaktion auf das Spiel in Düsseldorf. Ist ja, auch wenn es nur ein Ausreißer jetzt in dieser ganzen Hinrunde war, schon recht enttäuschend war. Allerdings muss man auch sagen, dass von Gladbach recht wenig gekommen ist. Der BVB hatte auch Probleme in der Innenverteidigung mit dem Personal. Julian Weigel könnte man da sicherlich als Schwachpunkt in Anführungsstrichen mal ausmachen, weil er halt auch die Abläufe nicht kennt. Und Toprak und Weigel ist jetzt halt schon ziemlich gewürfelt und wird in dieser Saison wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig vorkommen. Von daher haben sie es da etwas versäumt, den BVB da in dieser Position unter Druck zu setzen. Ja, der Ausgleich war so ein bisschen glücklich dann vor der Halbzeit, also das 1-0 war hoch verdient und nach der Halbzeit schnell das 2:1 und ja, nach hinten raus, wie so oft in den vergangenen Wochen, dann fehlte so der letzte Punch, das 3-1, wenn man das in der 70. macht, dann kann man die Geschichte, glaube ich, locker nach Hause spielen. So musste man dann nochmal ein bisschen zittern, zum Schluss gab es nur ein, zwei kleinere Situationen, jetzt, also es waren keine Chancen, aber ein bisschen flattert es dann doch noch und entsprechend waren, glaube ich, auch alle erleichtert, aber das kann Dirk jetzt erzählen, der war gerade in der Mixzone.
Ja, und er hat jetzt aus meiner Fanta getrunken, obwohl ich das extra so hingestellt habe, dass er es nicht tut. Macht aber nichts, Dirk. Ich bin relativ gesund und werde selten
Dirk
krank.
Dirk ist über 50.
Ja, kein Problem. Was sagst du denn? Also er hat gerade gesagt, du warst in der Mixzone. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was du da so gehört hast.
Ja, große Erleichterung und auch eine Stolz und Freude über diese Hinrunde jetzt insgesamt. Denn man muss sagen, 42 Punkte, das hat es nur einmal besser gegeben in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Das war unter Thomas Tuchel. Damals wurden es dann 83 Punkte, glaube ich, am Ende. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall beeindruckende Zahl. Und vor allem war es auch wichtig, so einen kleinen Trend zu stoppen sozusagen. Also hätte man dieses Spiel jetzt nicht gewonnen, dann wäre man mit zwei nicht guten Ergebnissen in die Winterpause gegangen. Es geht ja gleich weiter mit dem schweren Spiel in Leipzig. Also das hätte dann auch ein Trend werden können, ein Negativtrend. Und ich glaube, da war jeder sehr erleichtert. Hans-Joachim Watzke hat gesagt, dieser Sieg hat meinen Weihnachten gerettet. Ich kann mir vorstellen, wie es ansonsten gelaufen wäre. Da wäre, glaube ich, dann wären dann Gedanken auch nicht so frei gewesen wie jetzt. Da kann man sehr, sehr stolz sein auf das, was passiert ist. Es hat ja sehr große Umwälzungen gegeben im Sommer an vielen Fronten eigentlich. Und ich glaube, man konnte nicht so erwarten, dass das dann so reibungslos und schnell auch zusammenwächst. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was alle auch sehr froh macht, dass mit jedem Sieg, mit jeder Woche, in der man mehr zusammengearbeitet hat, hat das besser funktioniert. Und man war eigentlich relativ früh dann, nach dem 4., 5. Spieltag. Ich glaube, so ein bisschen die Wende war dieses 1:1 in Hoffenheim, was ja sehr glücklich damals war. Aber danach ging es ja nicht nur ergebnistechnisch gut weiter, sondern danach wurde auch der Fußball deutlich besser. Und da hat man, glaube ich, mit jeder Woche mehr gespürt, dass es einfach gut funktioniert und dass es richtige Entscheidungen waren, die man getroffen hat. Und von daher, glaube ich, ist dieses Gefühl, dass es gut läuft, jetzt im Moment sogar noch größer als vielleicht eine Hoffnung auf eine eventuelle Meisterschaft, die natürlich trotzdem bei allen sicherlich auch da ist. Aber einfach das Gefühl, wir haben richtige Entscheidungen getroffen und es funktioniert, das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade überwiegt.
Jetzt könnte ich sagen, Florian Gröger hat das Spiel zusammengefasst. Ja, ist kein Problem, Dirk. Kannst du gerne von trinken. Ich bin da nicht so. Ich gönne dir das. Und Dirk Krampe hat die Hinrunde zusammengefasst. Könnten wir den Podcast eigentlich an dieser Stelle abbrechen, aber so schnell geht's natürlich nicht. Lass uns noch mal kurz über die Partie im Speziellen sprechen. Gerade in der ersten Halbzeit kamen die Aktionen, wenn sie kamen, eigentlich nur von Borussia Dortmund. Hat sich zwar über das ganze Spiel so gezogen, von Gladbach war wenig zu sehen.
Ja, das hat Flo ja gerade schon angedeutet. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Ich glaube, dass wirklich Gladbach so ein bisschen der Mut gefehlt hat, einfach hier diese vermeintliche Schwachstelle in der Innenverteidigung energisch anzugreifen. Dass sie einfach auch gedacht haben, okay, wir müssen natürlich versuchen, da irgendwas für uns zu machen, irgendeinen Vorteil für uns rauszuziehen. Aber auf der anderen Seite hatten sie, glaube ich, echt wirklich Schiss vor der Umschaltstärke der Borussia. Das ist ja nun in den vergangenen Wochen auch, erinnere dich mal ans Derby, ja, was da dann teilweise in rasend schneller Geschwindigkeit von ganz hinten nach ganz vorne, was da abgegangen ist. Da hatte Gladbach, glaube ich, schon so ein bisschen Schiss, dass man denen da zu viel Freiräume bietet. Und daraus ist aber dann genau das Gegenteil eigentlich entstanden, dass sie selber überhaupt nicht versucht haben, nach vorne zu spielen. Ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Und das hat mich ein bisschen überrascht, denn sie sind der Tabellenzweite. Sie haben auch 35 Tore vorher geschossen gehabt. Und dass dann da so wenig nach vorne kam, war schon ziemlich ernüchternd aus Gladbacher Sicht.
Er hat es gerade angedeutet, also mit er meine ich Dirk. Und Flo, ich würde gerne von dir wissen, siehst du das genauso, dass Gladbach vielleicht zu mutlos war sogar, dass sie mehr hätten probieren müssen, um hier zum Erfolg zu kommen, weil sie haben tatsächlich sehr wenig fürs Spiel getan.
Ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt mit der Abwehrgeschichte beim BVB. Und wenn man jetzt nochmal kurz auf die Statistik guckt und das Mikrofon ein Stück wegnimmst, kann man sehen, dass Mönchengladbach zumindest auch 36 Tore bisher erzielt hat. Die zweitbeste Offensive der Liga war jetzt nicht so viel von zu sehen heute. Und ja, also ich denke, da kann man einen Strich drunter machen unter die Analyse. Verdienter Sieg, Gladbach zu mutlos und ja, hätte auch noch ein bisschen höher ausfallen können.
Hast du dir mehr erwartet von Borussia Mönchengladbach? Klar, es gab einige Verletzte, da haben ein paar Spieler gefehlt, aber ich finde trotzdem als Tabellenzweiter, und jetzt hast du gerade auch angesprochen, die zweitbeste Offensive der Liga, da muss ich ein bisschen mehr probieren. Angst vor den Dortmunder Kontern hin oder her?
Ja, sie hatten jetzt auch ein paar Ausfälle zu verkraften und ich glaube, das schlägt bei denen ein bisschen mehr ins Kontor als beim BVB, auch wenn es jetzt in der Abwehr schon massiv war. Ja, ob Gladbach dann wirklich auf die komplette Strecke gesehen dann so gut ist, wie sie jetzt stehen, wird sich zeigen. Also wir müssen ja noch abwarten, wie die Bayern in Frankfurt spielen, aber ich gehe weiterhin davon aus, dass der FC Bayern der größere Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft ist als Borussia Mönchengladbach oder auch vielleicht Eintracht Frankfurt, Leipzig. Denke ich, hat sich auch jetzt einigermaßen gefangen. Das sind natürlich auch schon 14 Punkte auf dem BVB. Das ist natürlich eine Menge Holz. Also, ja, Dieter Hecking hat ja auch gesagt, es wäre ein bisschen Rasenschach gewesen. Gut, weiß ich nicht. Also, so hochklassig war es jetzt auch nicht. Aber klar, jeder hat gewartet, dass der andere einen Fehler macht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber Dortmund war die aktivere Mannschaft und, wie gesagt, verdienter Sieg.
Es gab eine Szene, die ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat, nämlich der 1:1-Ausgleich von Christoph Kramer.
Wahnsinn.
Ja, da wurde über Handspiel diskutiert. Es gab ja auch den Videobeweis dann noch. Den gab es, glaube ich, nicht. Okay, sehr, sehr interessant. Es wurde nämlich auch im Stadion nichts angezeigt, aber man hat gemerkt, der Schiedsrichter wartet auf irgendein Signal, ob da jetzt was kommt oder nicht.
Das war aber eine Rückkopplung mit Köln, glaube ich.
Ja, eine Rückkopplung, ne? Die gibt es auch manchmal, wenn ich hier den Stecker falsch reinstecke. Aber wir wollen natürlich hier beim Thema bleiben. Gerne. Und deswegen wollte ich mal kurz nachfragen bei dir, Dirk. Ich weiß nicht, hast du die Szene irgendwie nochmal in Bildern gesehen?
Ja, klar. Wir haben sie direkt noch im Stadion, im Nachklapp dann sozusagen gesehen. Es gibt regeltechnisch ja nichts auszusetzen. Das muss man leider so sagen. Das Tor war regelkonform, weil wenn man sich mit einem eigenen Körperteil oder wenn der Ball von einem eigenen Körperteil an die eigene Hand springt, so ist es kein strafbares Handspiel. Und die Regel gibt es. Und deshalb blieb dem Schiedsrichter auch nichts anderes übrig, als das Tor dann zu geben. Natürlich entsprach das überhaupt nicht dem, was man so an Fußball verstanden. Wir sehen die Szene und sehen, der schießt sich oder köpft sich den Ball selber an die Hand, hat dadurch den entscheidenden Vorteil und macht das Tor. Also Handspiel. Das sagt uns eigentlich der Menschenverstand oder der Fußballsachverstand oder was auch immer. Aber regeltechnisch gesehen war es kein strafbares Vergehen und deshalb zählte der Treffer. Und in der Mixzone eben haben sowohl Hans-Joachim Watzke als auch Michael Zorc eigentlich ihr großes Unverständnis. Es ist ja keine Kritik jetzt an der Entscheidung an sich. Die musste zwar ja so treffen, weil sie halt so im Regelwerk steht. Aber natürlich ist, glaube ich, das ganze Thema Handspiel. Es gab ja auch nicht nur die Szene heute hier in Dortmund, sondern etliche Szenen in etlichen anderen Stadien, wo immer wieder über Handspiel, Absicht oder nicht. Ja, wenn ich aus 3 Metern jemanden anschieße mit 120 km/h, dann kann der da auch nichts für. Und trotzdem wird's gepfiffen. das war jetzt eine vergleichbare Szene, aber der Ball kam eben von einem eigenen Körperteil und deshalb war es nicht strafbar. Also ja, da bedarf es einer dringenden Aufarbeitung und auch Änderung, muss man sagen. Man muss das einfach so eindeutig formulieren, dass man diese ganzen Szenen eben ausschließt, weil das schadet ja im Fußball. Ja, schadet ja auch dem Schiedsrichter, wenn man immer permanent über ihn diskutiert und er ist in dem Moment die ärmste Sau, weil er eigentlich so handeln muss. Ja, also es war schon eine komische Szene. Regeltechnisch war es in Ordnung, aber vom Gefühl her würden alle sagen, das war ein klares Handspiel.
Flo, was sagst du zur Handspielregel? Könnte man nicht einfach einführen, wenn die Hand am Ball ist, ist halt Hand und es muss sofort abgepfiffen werden, egal was vorher passiert ist?
Ach ja, ich finde, das ist so ein Thema, da kann man sich tot dran diskutieren. Und auch wenn Dirk jetzt gefordert hat, es muss was Eindeutiges her, das fordert man ja auch schon, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren, wenn man da sich dann diverse Talkshows am Sonntag anguckt, gibt es ja mittlerweile ein paar, wird das ja auch rauf und runter diskutiert. Also ist ein schöner Wunsch, aber ich glaube nicht, dass wir da auf einen Nenner kommen, auf kurz oder lang.
Die Eindeutigkeit ist eben schwierig zu definieren. Wenn man sagt, es werden nur absichtliche Handspiele gepfiffen, dann werden wir immer die Diskussion haben, war es jetzt Absicht oder war es keine Absicht? Also es gibt ja eigentlich nur eine Chance, die du gerade gesagt hast. Handspiel ist Elfmeter, egal ob Absicht oder nicht. Das wäre eine klare Geschichte. Wir pfeifen es immer, sobald es passiert. Fragt man dann aber auch, ja, was kann ein Spieler dafür, wenn man ihm den Ball mit 100 km/h aus 2 Metern vor die Hand jagt? Da kann er, so schnell kann ja keiner reagieren.
Ja, und du könntest ja auch probieren. Und du könntest ja auch probieren, dann einen abzupöllen, ne? Scheiß drauf, ich schieße nicht aufs Tor, sondern ich schieße dir mal an Hand aus 2 Metern. Keine Ahnung, kann ja auch ein gewisses System dahinter stecken. Also, ja, es gibt so ein paar Sachen im Fußball, da kommen wir, glaube ich, nicht auf einen Nenner. Das wird immer für Diskussionen sorgen.
Für Diskussionen, wahrscheinlich unter den Zuschauern, sorgte dann auch die frühe Auswechslung von Paco Alcácer. Wissen wir da schon überhaupt, was er hat?
Ja, hat wahrscheinlich einen Muskelfaserriss. Das würde jetzt bedeuten, dass es zumindest für den Auftakt in die Vorbereitung und Trainingslager ein bisschen schwierig werden könnte. Zumindest wird er wahrscheinlich dort nicht das volle Programm mitmachen können. Also Faserriss dauert in der Regel 2-3 Wochen bestimmt.
Er macht selten das volle Programm mit, ne?
Ja, Zorc sagte das auch etwas spaßhaft. Die Arbeitsteilung war dann heute mal wieder andersrum, obwohl es eigentlich anders geplant war. Also 60 Minuten Götze, was sich dann im Nachhinein ja durchaus als positiv herausgestellt hat. Und nur 30 Minuten Alcácer. Also Zorc hörte sich jetzt nicht sehr positiv an. Aber gut, wir haben jetzt erstmal 10-12 Tage komplette Pause. Und dann wird man sehen, inwieweit er dann sein Programm schon steigern kann. Aber wird sicherlich jetzt knapp dann auch für den Rückrundenstart, weil er natürlich dann auch über 3-4 Wochen nicht voll trainieren kann wahrscheinlich jetzt. Ne?
Es reicht ja dann, wenn er in der 75. in Leipzig eingewechselt wird, um dann den Siegtreffer zu machen. Ist ja kein Problem. Nochmal kurz zum Spiel. Du hast gerade Mario Götze schon angesprochen. Der hat eine gute Leistung gebracht, als er reingekommen ist.
Ja, es war, glaube ich, für ihn ein absoluter Lichtblick jetzt auch nach dem Spiel am Dienstag, wo auch wieder viel Kritik auf ihn herniedergeprasselt ist und auch zu Recht, muss man so sagen. War eigentlich sehr, sehr schnell, gut im Spiel, hat eben beide Tore jetzt vorbereitet, wobei für mich die zweite Vorlage natürlich Zucker war. Das war schon die super sehenswert war und auch, also ich glaube, so den Ball zu spielen mit dem Drive, mit dem Effet und mit dem Tempo, das war schon große Klasse und sowas möchte man, glaube ich, mehr von ihm sehen, ne? Weil er ist ja als Stürmer in dem Kerngeschäft, 9,5er, er hatte keine guten Werte, glaube ich, muss man sagen. Er ist immer unheimlich fleißig und unheimlich viel unterwegs, aber sowohl was Effizienz angeht, Vorlagen, Abschlüsse, Torschüsse, selber Abschlüsse, da müsste er eigentlich auf dieser Position deutlich präsenter sein. Und es war jetzt für ihn ein schöner Abschluss und wir hoffen ja immer noch alle irgendwie, dass er mal so richtig wieder durchstartet. Und ja, ich kann man so sagen, da kann er auf jeden Fall jetzt erstmal vernünftig Weihnachten feiern, weil nach Dienstag war das dann mal wieder sehr gut, dass er da eine Reaktion auch gezeigt hat.
Er hatte halt heute auch die besseren Mitspieler neben sich, muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja, sicher, klar, also da müssen wir nicht drüber reden. Son Sancho ist dann schon ein anderer Spieler, vor allem momentan auch als Pulisic, der eine Hinrunde zum Vergessen gespielt hat, glaube ich, so muss man sagen. Ja, schüttelst jetzt den Kopf, Flo, aber
so klare Worte kenne ich von dir gar nicht, also in der Öffentlichkeit zumindest nicht.
Ja, gemessen an seinen Ansprüchen auch, war das eine enttäuschende Hinrunde und das wird jetzt natürlich noch wieder Spekulationen zusätzlichen Schub geben, was mit ihm passiert. Bin sehr, sehr gespannt, ob der Verein sich vielleicht dann doch gesprächsbereit zeigt. Eigentlich gab es dazu ja klare Aussagen. Also eigentlich nein, aber er wirkte auch nicht gerade glücklich, als er eben so durch die Mixzone lief, kann man sich ja vorstellen. Er hat nicht gespielt in so einem Spiel und auch als es 1:1 stand, war eine Einwechslung von ihm her dann auch erstmal keine Option. Also läuft nicht gerade rund für ihn. Ne? Und ja, an der Seite von Sancho, Reus und links Guerrero hat sich auch Mario Götze deutlich leichter getan, das muss man sagen.
Kommen wir zu ein paar Hörerfragen, die ich kurzfristig noch eingesammelt habe. Ein Hörer grüßt explizit Florian Gröger. Sehr interessant, woher das wohl kommt. Woher nimmst du eigentlich deine Ideen für deine Tipps?
Gute Intuition, was soll ich da jetzt sagen? Ne? Ich meine, ja gut, ich meine, Krampe tippt immer seit Jahr und Tag 2:2. Das letzte 2:2, ja. Und, wann war das?
Weiß ich jetzt nicht. Aber ich war ja nicht so weit weg heute. Hast du
noch Reiten gemacht, glaube ich, als das letzte 2:2 war. Also, ja. Nein, es klappt mal besser, mal schlechter. Heute habe ich natürlich geschrieben, dass der Sancho ein Tor macht. 3:1 wäre auch absolut realistisch gewesen. Ne? Also ich habe es auch manchmal nicht leicht.
Wir haben übrigens am Dienstagsspieltag, also am englischen Spieltag in dieser Woche, habe ich wie viele Punkte geholt bei unserem internen Tippspiel? 22. Das ist, glaube ich, ein All-Time-High.
Jetzt All-Time-High, ist das was aus dem Baseball, oder?
Das ist All-Time-High wahrscheinlich für Dirk, aber nicht für die Tipprunde.
So viele waren da nicht besser. Nein, das war schon sehr erfolgreich.
Wann trifft denn endlich mal Mario Götze eigentlich? Das fragt nämlich auch der Hörer, auch wieder dich.
Ja, wie? Wenn du das schreibst, dann passiert's. Ja, gut, aber ich meine, heute hätte zumindest mal vorbereitet, also. Wie, ich schreibe nichts. Also die Kollegen, das ist echt unfassbar. Und um 0:17 Uhr muss man sich hier noch solche Sprüche anhören. Ja, der Mario ist jetzt nicht so der Torjäger, muss man sagen, ne? Also, wie viel hat er in dieser Saison gemacht? 2, Augsburg und noch eins?
Ich weiß gar nicht, ob er ein zweites gemacht hat. Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Weil das jetzt nicht so unwichtig war, ne? Also.
Ja, es war dann zwar gar nicht der Siegtreffer, weil hinterher noch das 3-3 fiel und dann das 4-3 von Paco Alcácer mit dem Freistoß, aber immerhin. Piszczek hinten rechts, ein Phänomen. Was sagt ihr? Seit Wochen spielt er durch und immer auf der Höhe. Finde ich in dem Alter bemerkenswert, schreibt Dirk. Deswegen frage ich Dirk.
Ja, ich auch. Ich muss dabei sagen, dass ich nicht jedes von seinen Spielen in den letzten Wochen gut fand. Aber heute war es auf jeden Fall ein gutes Spiel von ihm. Und dass er so gesetzt ist und auch wenig Pausen bekommt, das zeigt, dass auch Favre halt von ihm immer noch von ihm sehr viel hält und ihn für sehr wertvoll einschätzt. Also von daher, noch kann der BVB auf Lukas Piszczek sicherlich nicht verzichten. Ne? Und ja, mal gucken, wie er so durch die Rückrunde kommt, weil er hat ja nun auch die Hüftvorgeschichte mit beiden Hüften und hat uns ja auch mal erzählt, dass er schon sehr, sehr aufpassen muss und auch achten muss auf Signale seines Körpers und ist ja jetzt nun auch in einem schon fortgeschrittenen Profialter, aber im Moment wird er nicht müde.
Meinung zu Weigel, sicherlich nicht einfach, auf ungewohnter Position und ohne viel Spielpraxis, schreibt Michael und Gregor schreibt auch, Gruß in die Runde, was sagt ihr zum Duo Toprak-Weigel, haben gut harmoniert und praktisch ohne Spielpraxis.
Ja, ich weiß nicht, ob man es so stark jetzt bewerten kann, weil sie auch selten gefordert wurden. Das haben wir ja schon gerade thematisiert. Also Gladbach hätte da sicherlich mehr draus versuchen können, aber sie haben es, also alles, was auf sie zukam, haben sie relativ gut gelöst. Und speziell für Weigel natürlich auch eine positive Geschichte. Er durfte mal endlich wieder 90 Minuten spielen. Hat er auch nicht allzu oft geschafft in dieser Saison und versöhnlicher Abschluss wieder vor Weihnachten, aber so an der generellen Situation. Da wird er sich trotzdem natürlich über Weihnachten jetzt Gedanken machen, denn da wird sich nicht viel ändern. Die Innenverteidiger kehren nach der Winterpause zurück. Und auf seiner Stammposition, da spielt er einer, der, glaube ich, eine Achse dieser Mannschaft jetzt ist und der nicht wegzudenken ist. Und das macht es ja nicht leichter für ihn. Und also ich glaube, generell wird sich seine Einschätzung zu seiner Lage auch nicht ändern jetzt.
Deswegen passt auch jetzt die nächste Frage sehr gut dazu. Die kommt von René. Delaney heute saustark. Zu Recht redet keiner mehr davon, dass 20 Millionen Ablöse zu viel waren. Vor der Saison wurde viel an seiner fußballerischen Qualität gezweifelt. Zu Unrecht, oder? Seine Diagonalpässe sind eine Waffe.
Ja, erstens das und zweitens hat man ihn nicht unbedingt gekauft, weil er noch ein richtig guter Fußballspieler für diese Mannschaft ist. Er kann auch gut Fußball spielen, aber er hat ja andere Qualitäten, die auch gefordert waren. Ne? Und die bringt er ein und von daher einer von vielen Transfers aus dem Sommer, die funktioniert haben. Und ich habe im Sommer schon gesagt, dass das ein guter Einkauf ist und das hat sich bestätigt.
Aber saustark relativieren wir dann doch mal ein bisschen, ne?
Heute jetzt. Heute. Ja, er hat schon deutlich, also Derby zum Beispiel war, glaube ich, eins seiner besten Spiele im Dortmunder Trikot. Heute fand ich ihn solide. Nicht überragend gut, aber doch auch solide.
Dann hätten wir fast alle Hörerfragen durch. Nochmal gibt es eine explizit an Flo. Hast du das Spiel mit seine Kumpel genossen?
Mit meinem Kumpel Dirk Krampe, ja. Glück auf, kann ich da nur sagen.
Ich habe gelesen, der Tweet wurde gelöscht, bevor ich ihn lesen konnte. Ich bin ja nicht immer so schnell. Was hast du denn da gelöscht?
Ich habe da gar nichts gelöscht.
Hm. Der BVB hat was gelöscht. Der BVB hat einen Tweet gelöscht. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil...
Ja, ich habe heute auch versehentlich getwittert, dass es 0-0 zur Halbzeit steht. Da musste ich ihm auch wieder Häme gefallen lassen. Passiert manchmal. Also sollte man nicht zu hoch hängen, aber so ein witziges Sprüchskin. Ist, glaube ich, dann mal okay.
Quasi ein Fehlpass pro Spiel sei dir gegönnt. Ne?
Wahrscheinlich hatte er den Tweet heute Morgen um 8.30 Uhr schon vorgetimt.
Ja, das kommt dann, wenn man die Nachspielzeit nicht erwartet.
Ich habe ja auch schon den Jahresrückblick 2019 fertig, also
da bin ich schon sehr gespannt.
Kannst du dann in der Rückblicksendung nochmal sagen, wie es denn wird?
Bevor ich euch ein frohes Fest wünsche, würde ich gerne zum Abschluss noch wissen, weil nächste Woche gibt es noch eine Jahresrückblicksendung mit dem Kollegen, ja, mit Tobi Jörn. Jörn.
Da freue ich mich jetzt schon
drauf. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Wer ist denn euer Spieler der Hinrunde?
Ach, es gibt mehrere, aber wenn
Na, du musst dich auf einen festlegen, ja.
Ich habe mir gedacht, dass du... Nein, das ist nicht meins, aber ich sage natürlich Axel Witzel.
Ich sage Roman Bürki.
Oh, interessante Wahl. Jetzt hätte ich gerne noch jeweils eine Begründung.
Ja, ist hier neu hingekommen. Wurde auch von manchen, glaube ich, bezweifelt, dass er so eine prägnante Runde spielen kann, weil er einfach aus einer Kiemers-Liga kam, wie ich jetzt mal so einfach flopsig sage. Aber hat da vorhin auch in Russland gespielt. Und er hat das, glaube ich, selber auch mal zugegeben, dass er die Belastung auf richtig hohem Niveau eigentlich nur von der Nationalmannschaft her kannte. Und hier muss das eigentlich im Wochenrhythmus abliefern und dann auch sogar zweimal die Woche manchmal. Also hat sich unheimlich schnell integriert in diese Mannschaft und hat dieser Mannschaft, hat Zorc das eben formuliert, nach außen und nach innen in eine Struktur gegeben. Also intern, glaube ich, auch ein sehr anerkannter und wichtiger Faktor in der Kabine, aber eben auf dem Platz auch.
Warum Roman Bürki bei dir, Flo?
Ja, ist ja jetzt so ein bisschen gegen den Trend. Ne? Also wir haben ja auch eine Abstimmung online, wählen Sie den Spieler der Hinrunde, habe ich heute Morgen angelegt und ja, gibt so 5 Empfehlungen der Redaktion. Das war im vergangenen Sommer nicht ganz so einfach, da 5 Spieler zusammen zu bekommen. Da hat Marco Reus gewonnen, der jetzt nicht so viele Spiele gewonnen hat, und auf Platz 2 war Roman Weidenfeller, der 3 Minuten gespielt hat. Also ja, ist dann komplett anders, ja, weil ich finde, dass er jetzt in seinem 4. Jahr wirklich durchstartet, in Anführungsstrichen. Also es gab ja ein paar Probleme mit den Fans in der vergangenen Saison, hat er so den einen oder anderen Spruch mal nach dem Spiel gebracht mit, die kommen ja nur ins Stadion, um zu meckern. Das lassen wir jetzt drin. Ja, also in dieser Saison wirklich, also ich kann mich jetzt nicht an irgendeinen groben Patzer erinnern, du Dirk?
Also spielt eine sehr konstante Hinrunde und das ist ja auch so ein Puzzlestück, was oft man irgendwie unterschätzt wird. Man guckt immer auf die Offensive oder auf irgendwelche zentralen Mittelfeldspieler, aber so ein Torwart, der hinten drin steht, der Sicherheit ausstrahlt, das wirkt sich auch auf die Vorderleute aus und absolut. Ne? Also wenn Witzel nicht wäre, könnte man ihn da problemlos auch nennen.
Gesundheit an den Kollegen Sebastian Wessling, der im Hintergrund wie das immer Faxen macht. Nee, hilft auch nichts mehr. Ist wirklich alles zu spät. Dass sich Dirk nicht an Fehler von Roman Bürki erinnern konnte, ist klar. Er konnte sich auch nicht daran erinnern, welche Fanta von ihm war. Ich wünsche euch ein frohes Fest, schöne Feiertage und wir hören uns dann hoffentlich wieder am kommenden, ich weiß gar nicht, was es ist, Mittwoch, glaube ich, der 27. ist ein Mittwoch, kann das sein?
Zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Tage doch Schall und Rauch.
Ja, eben. Trotzdem dürft ihr dann reinhören, wenn ich mit Tobi Jören über die Hinrunde spreche. und über das, was sonst noch so los war im Jahr 2018. Und ansonsten alles weitere bei Twitter unter @rnbvb. Die Kollegen sind dort zu finden unter @dirkrampe. Und demnächst heißt das einfach unter @floriangröger, so wie es sich gehört. Mich findet ihr dort unter @sascha_start.
Warten wir mal ab.
Ja, nicht mehr lange. Das war's dann für heute. Schöne Feiertage. Tschüss.